Noch nicht anfangen. Ich hätte noch warten. Wir fahren weiter im Buch Ruth und kommen jetzt zu Kapitel 2. Ich lese ab Vers 1. Und Noomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann, aus der Familie Elimelech. Und sein Name war Boas. Der Name Boas bedeutet, in ihm ist Stärke. Bo heißt in ihm und As heißt Stärke. Also ganz einfach zu übersetzen, in ihm ist Stärke. Ein wunderbarer Name. In wem? In ihm, ist doch klar. Wir sprechen von keinem anderen. Das ist unser Herr. Es ist interessant, wie wir wissen, aus der Linie von Boas sollte ja später König David kommen und über ihn König Salomo, der den Tempel bauen sollte aus Stein in Jerusalem. Und vor dem Tempel standen zwei Säulen, die hatten Namen. 1. Könige 7, Boas und Jakin. Also eine dieser Säulen hat den gleichen Namen wie dieser Boas. In ihm ist Stärke. Und Jakin heißt, er wird befestigen. Das sind zwei wunderbare Zusagen. Für die Gegenwart wissen wir, in ihm, in wem? In dem Herrn Jesus, ist Stärke. Und Jakin für die Zukunft, er wird alles befestigen. Wir leben in einer Zeit totaler Verunsicherung und Unsicherheit, aber wir haben die Zusage, in ihm ist Stärke für jetzt. Und auch für die Zukunft, er wird befestigen. Ja, soviel einmal zu diesem Namen Boas. Namen eines ganz besonderen Mannes, wie wir noch sehen werden. Vers 2. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Noomi, lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ähren lesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gnade finden werde. Und sie sprach zu ihr, gehe hin, meine Tochter. Die Asylantin, Ruth war eine Asylantin, ja? Heute würde man sagen, mit Migrationshintergrund. Das ist alles Sprache der politischen Korrektheit. Aber eben, sie kam da als Fremde und sie wollte arbeiten. Sie erwartete nicht einfach unterstützt zu werden, sondern sie wollte arbeiten. Bei uns heute sind die Gesetze etwas speziell und anders, aber es geht mir einfach um zu zeigen, die Gesinnung, die diese Frau hatte. Sie kam als Fremde und sie wollte arbeiten. Und das macht sie eben ihrer Schwiegermutter klar und sie unterstützt sie voll. Geh hin, meine Tochter. Und weiter lesen wir, und sie ging hin und kam und auf dem Feld hinter den Schnittern her las sie auf. Und sie traf zufällig auf das Feldstück des Boas, der aus der Familie Elimelechs war. Also sie geht hin, sie weiß nicht recht, wo sie arbeiten soll, und dann kommt sie zufällig genau auf das richtige Feld, wie wir noch sehen werden. Und dort arbeitet sie. Jetzt stellt sich die Frage, wie ist das möglich? In Gottes Wort wird über Zufall gesprochen. Und es ist korrekt übersetzt. Also wenn jemand Zweifel hat, vielleicht hätte man das mit einem anderen Wort im Deutschen wiedergeben sollen. Nein, es heißt wirklich zufällig. Ja, gibt es Zufall? Wir glauben an einen Gott, der alles in der Hand hat. Und wirklich so, dass Kolosser 1, Vers 16 sagt, dass durch den Sohn Gottes, den Herrn Jesus, ist alles erschaffen worden. Und dann in Kolosser 1, Vers 17 heißt es, und alle Dinge werden zusammengehalten durch ihn. Das heißt, er ist nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Erhalter der Welt. Und dass die Welt weiterhin bestehen bleibt und dass die Atome nicht einfach auseinanderbrechen und die Moleküle, das ist seine Aktivität. Er trägt sie. Ja, er trägt sie, wie Hebräer 1, Vers 3 sagt, er trägt alles durch das Wort seiner Macht. Also alles steht unter seiner Kontrolle. Und trotzdem steht hier zufällig. Nun müssen wir eben unterscheiden zwischen einem objektiven Zufall und einem subjektiven Zufall. Ich will erklären. Ein objektiver Zufall wäre, wenn die Welt wirklich ohne Plan ablaufen würde. So wie sich die Atheisten das vorstellen. Da ist niemand. Es gibt keinen Gott. Eigentlich leben wir, meinen sie, in einem Universum, das uns anschweigt. Und wo alle Abläufe eigentlich eben ungeplant, unbegründet sind, Zufall. Das wäre objektiver Zufall. Und das gibt es natürlich absolut nicht in der Bibel. Aber subjektiv, wir gehen auf unserem Weg und wir haben nicht einen bestimmten Plan, außer wie jetzt sagen wir Ruth, sie will arbeiten irgendwo und jetzt trifft sie auf das Feld. Also von ihr aus, subjektiv gesehen, war das Zufall. Es geschah einfach so, dass sie dahin kam, dass nicht so genau an den richtigen Ort kam, aber objektiv war es so, dass der Herr alles in der Hand hatte und sie führte. Aber für sie, subjektiv, war es Zufall, weil von ihr nicht irgendwie besonders geplant. Und das ist nicht die einzige Stelle. Schauen wir uns zum Beispiel noch 5. Mose 22 an. Also schon im Gesetz finden wir Zufall. Da gibt es ein Gesetz, wie oftmals ein Wenn-Dann-Gesetz. Da wird von einem bestimmten Fall ausgegangen und dann wird geregelt gesetzlich, was dann geschehen soll. Wenn sich zufällig ein Vogelnest vor dir auf dem Weg befindet, auf irgendeinem Baum oder auf der Erde, mit Jungen oder mit Eiern, und die Mutter sitzt auf den Jungen oder auf den Eiern, so sollst du nicht die Mutter samt den Jungen nehmen. Du sollst die Mutter jedenfalls fliegen lassen. Und die Jungen magst du dir nehmen, damit es dir wohl ergeht und du deine Tage verlängerst. Also, hier geht es um den Fall, jemand ist beim Spazieren und jetzt trifft er ein Vogelnest. Das war ja nicht geplant, dass er da auf ein Vogelnest trifft. Das war einfach überraschend. Und darum sagt die Schrift, wenn sich zufällig ein Vogelnest vor dir auf dem Weg befindet. Subjektiv ist das Zufall. Aber der Herr Jesus hat alles in seiner Hand. Und er plant alles bis auf den letzten Moment. Das sehen wir auch im Buch Esther. Dort ist die Dramatik der Geschichte so, dass wirklich alles in der letzten Sekunde, könnte man sagen, so gekommen ist, dass schließlich das jüdische Volk gerettet wurde. Und es scheint wie Zufall, aber es war Gott, der alles in der Hand hatte und alles so gefügt hatte. Und nun, wenn wir also spazieren, da fragen wir uns plötzlich, ja, wieso habe ich dieses Vogelnest getroffen? Wir müssen uns aber nicht hinterfragen und sagen, na, was ist das für eine tiefere Bedeutung, dass es da gerade ein Vogelnest war? Ja? Es gibt Leute, die werden sogar krank davon, weil sie ständig irgendwie fragen, warum? Da muss doch ein ganz besonderer Grund drin sein. Ja, Gott hat mit allem, auch mit dem Nebensächlichsten in unserem Leben, einen bestimmten Plan. Aber es ist nicht so, dass wir das einfach so erkennen könnten. Einmal in der Herrlichkeit werden wir sehen, oh, ich bin dort durchgegangen und wurde abgehalten von einem Vogelnest und dadurch wurde ich von einem Unfall bewahrt, zum Beispiel. Ja? Solche Dinge werden wir wohl in Fülle einmal erfahren. Aha, das hatte schon seinen Grund. Aber wir müssen uns nicht hintersinnen. Eben, für uns geschieht so vieles subjektiv. Und da wird dann eben erklärt, du triffst ein Vogelnest auf dem Weg. Und jetzt, wie ist das? Darf man diesen Glücksfall ausnutzen und diese Eier essen und dann noch die Mutter nehmen, schlachten und auch ein bisschen Fleisch? Bei uns ist das nicht unbedingt so attraktiv, aber es gibt andere Länder, da essen die Leute gerne auch kleine Vögel, ja? Und hier wird geregelt, nein, die Mutter darf man auf keinen Fall nehmen, die muss man fliegen lassen. Aber die Eier kann man nehmen, die Jungen kann man nehmen. Warum nicht? Weil hier der mütterliche Instinkt geschützt wird. Die Mutter fliegt nicht weg. Im Normalfall, ohne Jungen, würde sie weggehen und sich in Sicherheit bringen. Aber sie ist in ihrem mütterlichen Instinkt so an die Jungen gebunden, dass sie eben ihr Leben riskiert. Und dieses Gesetz macht klar, dann soll man diese mütterliche Fürsorge eben dadurch achten, dass man die Mutter auf jeden Fall fliegen lässt. Und die Jungen, die Eier, die darf man als Nahrungsmittel nehmen. Ist erlaubt. Ja, aber das so viel zum Zufall in 5. Mose 22. Kein objektiver Zufall, aber subjektiver Zufall. Und nun ist es so, wir machen noch einen Sprung ins Neue Testament. Der Überbringer des Epheserbriefes hieß Tychikus. Und dieser Name heißt glücklicher Zufallstreffer. Ich schlage auf, Epheser 6. Paulus hat ja den Brief aus Rom gesandt, wo er in Halbgefangenschaft war, am Ende der Apostelgeschichte. Und Tychikus hat ihn dann nach Ephesus gebracht. Und darum sagt er in 6, Vers 21, damit aber auch ihr um meine Umstände wisst, wie es mir geht, so wird Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, euch alles kundtun. Denn ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit ihr unsere Umstände erfahrt und ihr eure Herzen tröstet. Also er sollte den Epheserbrief überbringen und dann auch gleich den Ephesern erzählen, wie es dem Apostel Paulus während der ersten Gefangenschaft in Rom, 60 bis 62 nach Christus, ging. Und sein Name? Tychikus. Wie kommen die Eltern auf einen solchen Namen? Ja, plötzlich war seine Mutter schwanger. Das war nicht geplant. Und das ist auch nichts Besonderes. Sollte eigentlich in einer Ehe so möglich sein, dass man prinzipiell sagt, wir haben das nicht einfach alles in der Hand. Und wenn Kinder kommen, sind sie immer willkommen. Immer. Ob es für die Eltern eine Überraschung ist, oder ob sie wirklich daraufhin gehofft und gewartet und geharrt haben. Was auch immer, Kinder sind willkommen. Denn die Ehe ist ein geschützter Bereich, wo man nicht Angst hat vor Kindern. Ein angstfreier Raum, Bereich. Ja, und eben dieser Tychikus wurde empfangen und die Eltern haben ihm offensichtlich den Namen gegeben, glücklicher Zufallstreffer. Eben nicht ein von ihnen geplantes Kind. Er war natürlich ein Heide und hatte heidnische Eltern. Und später kam Tychikus zum Glauben, wurde sogar ein Mitarbeiter des Apostels Paulus, des Völkermissionars. Und er durfte den Epheserbrief überbringen mit der Botschaft, Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Ist das nicht wunderbar? Der in den Augen seiner Eltern einfach so ein Zufallstreffer war, plötzlich war halt das Baby da, im Mutterleib und dann geboren. Aber der Epheserbrief macht klar, wir waren gewollt von Gott, von jeher, vor Grundlegung der Welt. Also vor 1. Mose 1, wo Gott dieses Weltall ins Dasein gerufen hat, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, dürfen wir wissen, der Vater hat uns gewollt. Und er hat uns gekannt und hat uns auserwählt, dass wir einmal in seiner Nähe sein sollen als solche, die heilig sind, untadelig, vor ihm in einer Beziehung der Liebe. Aber noch mehr. Er hat uns sogar zuvor bestimmt zur Sohnschaft. In englischen Bibeln steht Adoption, zur Adoption. Und das ist korrekt. Hyothesia heißt Sohnesstellung, ganz wörtlich. Und war das Wort für Adoption bei den alten Griechen. Also jemand, der eben früher irgendwo war, wird von Eltern adoptiert, gesetzlich angenommen, wie wenn es das eigene Kind wäre. Und das ist hier Adoption. Er hat uns zuvor bestimmt durch zu Jesus Christus. Und wieso? Für sich selbst. Weil Gott uns wollte. Das ist ein wunderbarer Gedanke, nicht wahr? Wenn man sich bekehrt, denkt man, ach, ist das wunderbar, dass Gott mich gerettet hat. Und dann lernt man kennen, dass Gott auch an sein eigenes Herz gedacht hatte und uns wollte für sich. Wir kämen nie auf den Gedanken, so etwas zu behaupten, wenn es nicht ausdrücklich in der Bibel so stehen würde. Es ist jemand vielleicht etwas enttäuscht. Ist unsere Sohnschaft nur Adoption? Nein, das ist die eine Seite der Medaille. Nicht wahr? In Johannes 1, Vers 12 lesen wir, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Und dann wird gesagt, die aus Gott geboren sind. Also, aus Gott geboren, die das Leben aus Gott bekommen haben bei der Wiedergeburt. Also das ist nicht Adoption. Das ist ein echtes Kind. Aber eben sind zwei Seiten. Die Wiedergeburt und Gotteskindschaft drückt aus, dass wir bei der Bekehrung Leben aus Gott bekommen haben, aus Gott geboren worden sind. Und Adoption drückt aus, dass wir eben schon vor der Wiedergeburt existiert haben. Und da waren wir ohne Beziehung zu Gott. Und Gott hat gesagt, diese Personen, die möchte ich als meine Söhne und als meine Töchter. und hat uns adoptiert. Aber es ist Adoption durch Geburt. So kann man das krass ausdrücken. Es sind einfach diese zwei Seiten. Und ich habe diese Stelle auch schon gebraucht in der Seelsorge. Da war ein Mädchen und ein Junge, die hatten Probleme mit der Tatsache, dass sie adoptiert worden waren. Es gibt Kinderseelsorge. Und was kann man denen sagen? Kann man ihnen sagen, es ist etwas ganz Wunderbares, die Adoption. Denn das ist ja genau das, was im Heilsplan Gottes war, dass er Menschen, ganz bestimmte Menschen, zuvor bestimmt hat zur Adoption und die für sich wollte. Und was eure Eltern mit euch gemacht haben, ist eigentlich ein Abbild von dieser wunderbaren Heilstat Gottes. Da bekommt man einen ganz anderen Blick auf die Adoption. Und natürlich ist dabei noch zu betonen, diese Auserwählung und diese Zuvorbestimmung ist nicht bedingungslos gewesen, sondern es gab einen Schritt vorher. Und das sehen wir in 1. Petrus 1, Vers 2. Da heißt es, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Da steht nicht einfach auserwählt, sondern es heißt auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Und das Wort Vorkenntnis, auf Griechisch Prognose, das kennen wir doch von der Wetterprognose. Und wie geht das bei der Wetterprognose? Bestimmen die, ob es morgen regnet? Nein. Die erkennen das im Voraus. Darum ist es eine Wetterprognose. Die sehen, so wird es kommen. Aber ihr Zuvorwissen, ihre Vorkenntnis, die beeinflusst nicht die Abläufe, die bei dem Wetter bestimmend sind. Völlig unabhängig. Und so war das. Gott wusste in seiner Allwissenheit im Voraus, wer wird dann, wenn Gott einmal ziehen wird, zur Buße ziehen wird durch seine Güte. Wie es in Römer 2, Vers 4 heißt, dass der Mensch durch die Güte Gottes zur Buße geleitet wird. Wer wird diesem Zug nachgeben und wer nicht? Denn Gott sieht nicht nur solche, die nachgeben schließlich, sondern Römer 2, Vers 4 warnt, weißt du nicht, der du störrisch widerstehst, dass du dir dadurch noch mehr Zorn aufhäufst für das ewige Gericht und dir nicht bewusst bist, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Buße leitet. Also Gott zieht an allen, nicht nur an Bestimmten, weil Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Aber er wusste, welche nachgeben würden. Und darum hat er bestimmt. Und diese Personen, die möchte ich nicht einfach nehmen als meine Sklaven und fertig, sondern die adoptiere ich. Und die mache ich zu meinen Kindern durch Wiedergeburt. Und die sollen heilig und tadellos sein vor mir in Liebe. Ewige Pläne Gottes. Und selbst wenn jemand sagen müsste, traurig, aber meine Eltern, die haben mich nie gewollt. Und ich habe das auch später gemerkt, ich war eigentlich immer innerlich abgelehnt. Oder es gibt solche, die sagen sogar äußerlich, klar erkennbar, abgelehnt. Und sogar dann haben wir den Trost, dass wir uns sagen können, übel, wenn das so ist. Sehr, sehr übel. Aber die gleichen Personen können wissen, aber Gott, der Vater, hat mich gewollt. Ich bin kein Zufallstreffer. Auch wenn meine Eltern eben das als subjektiven Zufall vielleicht erlebt haben, plötzlich war da eine Schwangerschaft. Und das war gar nicht irgendwie vorgesehen. Aber von Gott war die Person vorgesehen, geplant. Ist das nicht wunderbar, dieser Unterschied zwischen objektivem Zufall, den es nicht gibt, und subjektivem Zufall? Übrigens, das mit der Vorkenntnis, das ist ganz wichtig zu wissen, das wurde in den ersten 400 Jahren der Kirchengeschichte von allen bekannten Kirchenlehrern so gelehrt. Vor kurzem hat ein Amerikaner, Dr. Wilson, eine Doktorarbeit herausgegeben. Er hatte zwar schon einen Doktor, denn er war und ist Handchirurge in den USA, aber dann hat er noch eine zweite Doktorarbeit gemacht und dabei hat er alle Schriften von Augustin gelesen. Das ist ein Riesenwerk von diesem sogenannten Kirchenvater um 400. Alles gelesen, und zwar hat er sich die Mühe gegeben, ich lese das alles durch zeitliche Reihenfolge. Und dann hat er festgestellt, ganz klar, Augustin hat in den ersten etwa 25 Jahren das genauso gelehrt wie alle Lehrer vor ihm. Gott wusste im Voraus, wer seinem Ruf folgen würde, und die hat er zuvor bestimmt und auserwählt, eben nach Vorkenntnis. Aber dann um 412 hat Augustin gedreht und hat sich gesagt, nein, das war anders. Vorkenntnis ist eigentlich ungefähr das gleiche wie Zuvorbestimmung. Aber dann wird es effektiv sinnlos, denn in Römer 8, wo wir die sogenannte goldene Kette haben, da steht Folgendes. Römer 8, Vers 29, 5 Glieder in der Kette, in der goldenen Kette. Denn welche er zuvor erkannt hat, das ist Vorkenntnis, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also die hat er zur Sohnschaft bestimmt. Welche er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. In der Zeit kam dann der heilige Ruf zur Bekehrung. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Als der Sünder Buße getan hat und geglaubt hat, dann hat Gott ihn gerecht gesprochen. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Aus einem solchen Menschen macht Gott eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Und so ist er verherrlicht. Also die Reihenfolge: Vorkenntnis, dann zur Vorbestimmung, Berufung, Rechtfertigung, Verherrlichung. Und Augustin hat gesagt, nein, Vorkenntnis, das ist eigentlich auch etwas wie Bestimmen. Aber dann heißt es, die er bestimmt hat, die hat er bestimmt. Das geht nicht. Die er zuvor erkannt hat, die hat er bestimmt. Und nun hat also Augustin gewechselt, die Meinung gewechselt. Und jetzt ganz wichtig, darin ist er zurückgefallen in die Sekte, zu der er 10 Jahre vor seiner Bekehrung gehört hatte. Er war ein Manichäer. Das war eine gnostische Sekte und die haben gelehrt, dass, also dieser gnostische Gott, das ist nicht der Gott der Bibel, der habe ganz genau bestimmt, diese Menschen werden gerettet und die werden nicht gerettet werden. Und diese Lehre der totalen Bestimmung, wo die Verantwortung des Menschen eigentlich keine Rolle spielt, das findet man auch bei den Gnostikern im Allgemeinen. Die Manichäer waren eine spezielle Sekte der sogenannten Gnostiker, schlimme Irrlehrer, die auch die wahre Menschwerdung leugneten, dass der Herr Jesus im Fleisch gekommen ist. Und daran kann man ja erkennen, die Antichristen, die falschen Propheten, sagt 1. Johannes 4. Der Geist, der nicht bekennt, Jesus Christus in Fleisch gekommen. Das waren die Gnostiker. Und die hatten eine Lehre der totalen Bestimmung ihres gnostischen Gottes. Und diese Lehre gab es auch bei den Neuplatonikern, bei den Philosophen, und bei den Stoikern. die Stoiker, diese Feinde des Evangeliums, nicht wahr? In Athen hat Paulus Auseinandersetzung gehabt. Und wer hat gelacht? Die Stoiker und die Epikuräer. Die Stoiker hatten auch eine solche totale Bestimmungslehre. Und nun Wilson, den ich erwähnt habe mit seiner interessanten Doktorarbeit, der hat also auch geforscht, was wurde in den 400 Jahren vorher gelehrt. Und er hat gesehen, es gibt etwas mehr als 50 Kirchenlehrer, von denen wir die Schriften heute noch haben, in den ersten 400 Jahren, die zu dem Thema Auserwählung, zur Vorbestimmung Stellung nehmen. Und alle haben gelehrt. Gott hat im Voraus gewusst und die hat er dann bestimmt, von denen wusste, dass sie dem Ruf in Verantwortung, tut Buße und bekehrt euch, in Verantwortung folgen würden. Alle. Und was noch dazu kommt, in diesen 400 Jahren mit Augustin mussten die ständig kämpfen gegen die totale Prädestination bei den Stoikern, Neuplatonikern, bei den Gnostikern und in Sonderheit bei den Manichäern. Ein ständiger Kampf. Und dann Augustin fällt zurück und nimmt das auf. Und was interessant ist zu wissen, Calvin war, man könnte sagen, ein Spezialist für Augustin. Und er schreibt, meine ganze Theologie kann man rekonstruieren aus den Schriften von Augustin. Kann die Stelle angeben. Das sagt er selber. Er hat das alles von Augustin übernommen. Die ganze eben überzogene Prädestination ohne diese Vorkenntnis. Und Augustin ist eben zurückgefallen in diese Lehre, wo er früher vor der Bekehrung drin war. Und das Pikante ist, in der Zeit damals gab es ein Kirchengesetz, das nicht in der Bibel steht, aber das besagte, jemand, der vor seiner Bekehrung ein Manichäer war, der darf nie ein Bischof werden. Und vielleicht wird bekannt, Augustin wurde Bischof von Hippo in Nordafrika. Und darum hat er auch so großen Einfluss bekommen, weil er eine solche Position bekommen hatte. Aber eigentlich war das nach Kirchenrecht illegal, denn ein ehemaliger Manichäer hätte nie Bischof werden dürfen. Und das ist sehr wichtig zu wissen, dann kann man nämlich die ganze Sache viel besser einordnen, was heute eben viel über dieses Thema diskutiert und ausgetauscht und leider zum Teil auch gestritten, aber nicht alle streiten. Ja? Zum Teil auch gestritten wird, aber man muss diese Verhältnisse wissen und wie das ganz genau war. Und man muss auch wissen, dass Augustin aus folgendem Grund in diese Lehre zurückfiel. Das hängt zusammen mit einer schweren Auseinandersetzung, die er hatte, nämlich mit der Irrlehre der Pelagianer, die Willenskraft des Menschen völlig überschätzten. Und im Kampf gegen die ist er dann zurückgefallen in diese Sektengedanken von früher. Das ist oft so, wenn man gegen etwas kämpft, kommt man ins andere Extrem. Und dann hat er die Lehre entwickelt, durch die Kindertaufe wird man errettet. Das beginnt bei ihm. Vorher gab es schon die Kindertaufe, aber zum Beispiel ein Tertullian um 200, der sagte, Kindertaufe ist eigentlich nicht richtig. Man sollte nur die, die zum Glauben gekommen sind, taufen. Aber es gab schon damals bei Tertullian um 200 die Kindertaufe. Aber man hatte Mühe, das zu begründen. Und schließlich kam die Begründung durch Augustin. Die Kindertaufe rettet den Menschen. Aber jetzt gab es das Problem. Ein konkreter Fall. Eine Prostituierte setzt ein Kind aus. Das gab es ja viel in dieser Zeit. Und wer hat sich um solche Kinder gekümmert? Die Christen. Eine gläubige Frau nimmt dieses Kind auf und bringt es zum Bischof und es wird getauft. Es ist gerettet, sagt Augustin. Aber da ist eine gläubige Frau und sie verpasst, das junggeborene Kind zum Bischof zu bringen, zur Taufe, und es stirbt schon. Und jetzt? Es ist verloren. Schrecklich! Das Kind von einer solchen Frau wird gerettet und das Kind von einer gottesfürchtigen Frau geht verloren. Und dann erklärt Augustin, das ist zu erklären mit der absoluten Prädestination. Gott wollte das Kind von dir retten, aber das Kind wollte er nicht retten. Und so spielt also sogar die falsche Lehre, Rettung durch Kindertaufe, eine ganz wesentliche Rolle, dass das entstanden ist. Und daraus ist dann die Prädestinationslehre des Calvinismus entstanden, eben mit Rückbezug auf Augustin. Ja, das hängt eben sehr eng zusammen mit dem ganzen Thema Zufall. Aber es gibt den objektiven Zufall nicht. Nur das, dass wir nicht verstehen, warum ist mir das begegnet, warum habe ich das erlebt, warum bin ich genau in diese Situation hineingegangen. Aber wir dürfen wissen, der Herr hat alles in seiner Hand. Und seine Souveränität ist so groß, dass er nicht nur alles in der Hand hat, weil wir einfach so programmiert sind wie Computer. Und das Programm einfach abläuft, ja? Sondern er hat uns einen wirklichen eigenen Willen gegeben. Und Gott führt die Geschichte, die Welt und auch mein Leben, obwohl wir einen eigenen persönlichen Willen haben. Und er kommt mit seinen Plänen zum Ziel. Das ist noch viel größer, als wenn wir einfach das tun, was festgelegt ist. Ja, zum Beispiel die Stoiker, die haben durch ein Problem gehabt mit ihrer Philosophie. Man hat gesagt, ja, aber das ist ja, dann ist der Mensch ja nur eine Maschine. Und haben gesagt, nein, der Mensch hat schon einen freien Willen. Ja, die haben gesagt, es wäre falsch, wenn ihr unsere Philosophie so versteht, als hätte der Mensch keinen freien Willen. Er hat schon einen freien Willen. Aber ihr sagt doch, es ist alles bestimmt. Ja? Ja, wie bringt man das zusammen? Man bringt es am besten zusammen mit dem Bild von einem Hund, der an einem Wagen mit Pferden gezogen, angebunden ist. Und der Pferdewagen geht vorwärts. Und was macht der Hund? Er geht hinten her. Will er das? Ja, natürlich will er das. Das käme ja ganz dumm heraus, wenn er nicht will. Dann wird er geschleift, ja? Ist eben alles bestimmt. Ja, so geht das. Aber Gott zeigt uns in seinem Wort, der Mensch hat eine Verantwortung und er wird einmal zur Rechenschaft gezogen werden. Aber wie wunderbar, Gott weiß alles, er steht über allem und das ist ein gewaltiger Trost. Er hat uns gewollt, von Ewigkeit her, geliebt und darum den Herrn Jesus dann zu seiner Zeit in diese Welt gesandt als Retter. Und jetzt kommen wir zurück zum Buch Ruth, 2 Vers 3. Und sie traf zufällig auf das Feldstück des Boas, der aus der Familie Elimelechs war. Und das ist der Anfangspunkt, wie es dann schließlich zur Ehe kommt mit Boas und Ruth wird zur Stammmutter des Erlösers der Welt, der dieses Heil zustande brachte, das nötig war, damit Gottes Pläne von Ewigkeit her über uns umgesetzt werden könnte und wir seine Söhne und Töchter werden würden durch Adoption und seine Kinder durch Wiedergeburt. Es ist Zeit für Pause. Aber dann hätten wir ein Problem, ja? Also fahren wir weiter. Und zwar mit Vers 4. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sprach zu den Schnittern: Der Herr mit euch. Und sie sprachen zu ihm: Der Herr segne dich. Ja, jetzt sind wir auf dem Schnittfeld von Boas. Und wie geht es dazu und her? Was uns zuerst mal auffällt ist, da herrscht eine geistliche Atmosphäre. Seine Angestellten, die sagen nicht, hallo, hi, sondern die sagen, der Herr sei mit euch. Das ist ein wunderbarer Wunsch. Und also Boas spricht so: Der Herr mit euch und sie, die Schnitter, also die Angestellten, antworten dann: Der Herr segne dich. Das ist übrigens genau der gleiche Wortlaut wie der Segen aus 4. Mose 6 am Schluss. Der aaronitische Priestersegen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und sehen wir, wie die gegründet sind im Wort Gottes. Ja, es gab damals die 5 Bücher Mose, das Buch Hiob, Psalm 90. Das waren alle Bücher, die zum Kanon gehörten. Ich habe ja den Ausdruck Kanon gebraucht und meine Frau hat mich aufmerksam gemacht. Du hast überhaupt nicht erklärt, was Kanon heißt. Du kannst doch nicht erwarten, dass alle Leute wissen, was Kanon heißt. Natürlich nicht. Und Kanon bedeutet die Sammlung der Bücher, die fix zur Heiligen Schrift gehören. Und so gab es also die Bücher, die klar als Gottes Wort anerkannt waren, in beschränktem Maß, eben die 5 Bücher Mose, das Buch Josua, das Buch Hiob, das bekanntlich Mose Israel gegeben hatte, und auch den Psalm 90, den er geschrieben hatte. Aber sehen wir, die waren schon in dieser noch begrenzten Bibel gegründet, und das gehört zum Alltag, dass man den Segen aus 4. Mose 6 aufnahm: Der Herr segne dich. Übrigens, wenn Boas sagt: Der Herr mit euch, dann müssen wir wissen, das geht nicht automatisch, dass Gott mit uns ist. Das ist an eine konkrete Bedingung geknüpft. Und zwar sehen wir das in 2. Chroniker 15. In der Geschichte von König Asa, da tritt ein Prophet auf und er sagt in 15,1 in der Mitte: Hört mich, Asa und ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch. Der gleiche Gruß wie von Boas, aber mit einer Begründung: Wenn ihr mit ihm seid. Gott bekennt sich zu uns, wenn wir uns zu ihm bekennen. Aber wenn es darum geht, dass Gott für uns ist, da ist etwas anderes. Ich war in Römer 8, Vers 31, dort heißt es nicht, dass Gott mit uns ist, sondern dass Gott für uns ist. Und ich lese aus Römer 8, Vers 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Und vorher geht es eben darum, dass die, die zuvor erkannt worden waren, zuvor bestimmt worden sind und so weiter. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der durch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Also Gott ist für uns, die, die auserwählt sind nach Vorkenntnis, die sind sicher, absolut sicher in seiner Hand, für Zeit und Ewigkeit. Und Gott ist für uns. Aber die Frage, ob er auch mit uns ist, ist eine ganz andere. Das hängt ab von unserem praktischen Leben, ob wir uns auch konkret im Alltag zum Herrn bekennen. Dann wird er mit uns sein. Und darum, dieser Gruß von Boas, der hat es in sich. Der Herr mit euch. Und die Schnitter: Der Herr segne dich. Vers 5. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter bestellt war: Wem gehört dieses Mädchen? Ihm fällt diese Ruth auf. Und ich möchte gerne wissen, wer das ist. Mehr Informationen. Und werden sehen, dass dieses Thema zieht sich weiter durch die folgenden Abschnitte. Bevor sie heiraten, bevor es überhaupt dazu kommt, dass er sich entscheidet, sie zu heiraten, da möchte er wissen, wer das ist. Also Information ist wichtig. Wem gehört dieses Mädchen? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, es ist ein moabitisches Mädchen. Das zeigt uns übrigens, dass diese Witwe noch sehr jung war. Ja, muss man sich vorstellen, ein Teenageralter, wohl verheiratet. Und dann nach einiger Zeit stirbt der Ehemann. Dann kommt sie mit der Schwiegermutter aus Moab nach Israel und ist immer noch eine junge Frau. Es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus den Gebieten von Moab zurückgekehrt ist. Und sie sprach, lass mich doch auflesen und unter den Gaben sammeln, hinter den Schnittern her. Und so ist sie gekommen und dageblieben. Vom Morgen an bis jetzt, was sie im Haus gesessen hat, ist wenig. Interessant. Also die war nicht faul. Ein ganz interessantes Zeugnis. Eine Moabitin, die kommt da mit Naomi, eine Jüdin, zurück und die hat den Wunsch, sie möchte arbeiten. Und dann hat sie sogar den Wunsch so geäußert, sie möchte sammeln hinter den Schnittern her. Also nicht irgendwie so als Blickfang für sie, sondern hinter ihnen. Gut, das ist eigentlich naheliegend. Die müssen ja vorne schneiden. Aber sie betont immer, hinter den Schnittern her möchte sie da arbeiten. Und es ist also so, dass sie vom Morgen früh an gearbeitet hat, bis zu dem Zeitpunkt. Und im Haus sitzen, das war nicht so ihr Ding. Was im Haus gesessen hat, ist wenig. Das sagt schon etwas über den Charakter aus. Und das war zum Beispiel auch wichtig für den Knecht in 1. Mose 24, der den Auftrag hatte, für Isaak, seinen Herrn, eine Braut zu holen in Haran. Bei der Verwandtschaft von Abraham. Denn Abraham hat ihm ganz klar gemacht, schau, du musst aufpassen, dass du meinem Sohn auf keinen Fall eine Kanaaniterin bringst. Von diesen schlimmen Götzendienern. Sondern geh zu meiner Verwandtschaft. Dort sollst du mir eine holen. Das ist ungewöhnlich, nicht wahr, diese Liebesgeschichte, dass da ein Knecht geht, um die Braut zu holen. Es gibt keine Parallele mehr in der ganzen Bibel. Also wenn einer aus 1. Mose 24 ableiten will, man sollte eigentlich einen Knecht haben und der geht dann und holt eine Braut für den Sohn. Das geht nicht. Das war ein Einzelfall, ein Spezialfall. Aber wir finden in 1. Mose 24 ganz viele Grundsätze, die wahr sind für alle Zeiten. Und die sich eben zusammenbeziehen mit vielen weiteren Aussagen durch das ganze Wort Gottes hindurch. Zum Beispiel, der Knecht, bevor er Rebekka antrifft, betet er. Ja, beten muss man nicht dann, wenn plötzlich jemand im Blickfeld ist. Ja, das ist schon ein bisschen zu spät. Ja? Beten muss man vorher. Und er hat ganz klar gebetet, wie der Herr doch ihm das klar machen soll. Und dann kommt er zum Brunnen und dort kommt eine junge Frau. Und er sagt, ob sie ihm zu trinken geben könnte. Und sie sagt, ja, das mache ich. Und sie gibt ihm zu trinken und dann sagt sie, und die Kamele, denen gebe ich auch noch gerade Wasser. Der hatte 10 Kamele. Ein Kamel trinkt 100 Liter. Das sind 1000 Liter. Und sie hat das offeriert. Und die ist runtergegangen. Gold, wieder rauf, hol. Also das sagt schon was aus. Wie gesagt, sie war sehr, sehr schön. Aber auch fleißig. Es gibt manche, die haben vielleicht das erste Prädikat. Und wenn man von Arbeit spricht, sind sie weg. Und dann heißt es von dem Knecht, er sah einfach zu, der ist nicht reingeschossen. Das ist der Punkt, nicht reinschießen. zuschauen. Und er sagt sich nicht, ja, jetzt hat sich's erfüllt. Er sagt ihr, wer bist du? Und so. Und dann erzählt sie, die ist ja genau aus der Verwandtschaft von Abraham. Ja, also, welch Zufallstreffer, ja? Und so geht es weiter. Und schließlich kommt die Überzeugung und in der Familie kann er dann auspacken und genau erklären, wie der Herr geführt hat. Und die Familie muss sagen, wir können dir weder Gutes noch Böses sagen. Die Sache ist von dem Herrn ausgegangen. Da ist sie. Aber die haben nicht einfach gesagt, so, da ist sie, jetzt kannst du gehen. Jetzt wollen wir sie fragen. Und dann wurde sie gefragt, willst du mit diesem Mann gehen? Ja. Und dann geht's vorwärts. Man möchte ihn noch länger zurückhalten. Er sagt, halte mich nicht auf, da der Herr Gelingen gegeben hat zur Reise. Wenn die Sachen dann klar sind, dann muss man doch nicht mehr so lang, unnötig lang warten bis zur Heirat. Dann wird aufgebrochen. Aber am Anfang nicht reingeschossen und auch als die Gebete sich schon erfüllt hatten, hat er einfach mal zugeschaut, bis alles beieinander war. Und als es dann klar war, dann konnte er vernünftig erzählen. Unserem künftigen Schwiegersohn in Kambodscha. Bevor es so weit war, wir waren da so in einem Teich in Singapur. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie bist du zur Gewissheit gekommen, dass unsere Tochter die Richtige ist? Und dann hat er nicht gesagt, sie ist bildhübsch. Sondern er hat das gesagt, das und das und das. Schön. Und das ist gewachsen, nicht reingeschossen. Und dann ganz am Schluss hat er noch einen Anhang gemacht. Es ist noch ein anderer Grund. Sie ist so schön. Ja, aber eben, das Ganze war komplett und er konnte vernünftig darüber sprechen. Und das ist auch wichtig. Das können wir alles lernen. Und eben, wir sind davon ausgegangen, jetzt erfährt Boas etwas über den Charakter. Und das ist ganz wichtig, auch im Blick auf seine Entscheidung schließlich, diese Frau dann zu heiraten. Aber so weit sind wir noch nicht. Vers 8. Und Boas sprach zu Ruth. Hörst du, meine Tochter? Geh nicht, um auf einem anderen Feld aufzulesen. Und geh auch nicht von hier weg zu meinen Jungs. Nein, so steht's nicht. Also das darf man ja normalerweise nicht machen. Falsch die Bibel lesen. Aber vielleicht vergisst man das jetzt nie mehr. Hier steht, sondern halte dich hier zu meinen Mägden. Deine Augen seien auf das Feld gerichtet, das man schneidet, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knaben geboten, dich nicht anzutasten? Und wenn du durstig bist, so geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knaben schöpfen. Also, er macht Sicherheitsvorkehrungen. Dieses Mädchen, merkt er, das ist etwas Besonderes und es wäre auch schlimm, wenn die irgendetwas Schlimmes noch erleben würde. Aber ihm war klar, wenn die da ist, ist die in Sicherheit. Und er sorgt auch dafür, dass da nichts passieren darf. Aber dann gibt er ihr Anweisungen, halte dich hier zu meinen Mägden. Das heißt, sie soll sich mit Mädchen anfreunden, nicht mit Jungs. Also, zum gleichen Geschlecht und zum gleichen Geschlecht. Ja, aber das ist jetzt auch wieder ein bisschen übertrieben, nicht wahr? Könnte einer sagen. Das ist ja so unnatürlich. Unnatürlich. Er sagt ihr weiter in 9b, und wenn du durstig bist, so geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knaben schöpfen. Da war ein normaler Kontakt, auch mit dem anderen Geschlecht. Natürlich. Und werden das noch deutlich weiter sehen. Also, der Hauptkontakt ist mit dem gleichen Geschlecht, aber es gibt einen ganz natürlichen Umgang mit dem anderen Geschlecht. Vers 10, da fiel ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder und sprach zu ihm, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, da ich doch eine Ausländerin bin? Da sieht man noch einen Charakterzug. Die war nicht eingebildet und arrogant, sondern da kommt eine Demut zum Ausdruck und sie ist einfach dankbar, dass sie so akzeptiert wird in Israel, obwohl sie ein Fremder ist. Und Boas antwortete und sprach zu ihr: Es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, und dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du früher nicht kanntest. Oh, mehr Informationen bekommen. Also, der wusste schon einiges aus den Details von dem Leben von Ruth, wie sie umgegangen ist mit der Schwiegermutter. Das ist schon interessant, wenn man das weiß. Und ich will auch einen Tipp geben für jede junge Frau: Schau mal, wie der sich für dich interessiert, wie geht er mit seiner Mutter um? Das könnte dir Hinweise geben, wie er später einmal mit dir umgehen wird. Das ist so. Aber er weiß, wie die mit der Schwiegermutter umgegangen ist. Und das ist noch was anderes als die Mutter. Ja? Wir haben so törichte Anekdoten ausgetauscht früher. Weißt du, wie man auf Chinesisch Mutter sagt? Nein, Zang. Und wie sagt man Großmutter? Was nicht? Zang, Zang. Und wie sagt man Schwiegermutter? Bis Zang. Ja. Und es gibt ja noch mehr so üble Dinge, die so zeigen, dass es muss ja irgendwie mit der Schwiegermutter muss es schwierig sein. Was muss es schwierig sein? Sieht man, wie die ein Verhältnis gehabt hat zur Schwiegermutter? Das war ein optimales Verhältnis. Und das sagt etwas aus über ihren Charakter. Wie sie eben Fürsorge getan hat an ihr. Und weiter sagt er, und das sogar nach dem Tod des Mannes. Da hätte sie sagen können, so tschüss, jetzt bin ich dich los. Nein, aber diese Beziehung, die sagt viel aus. Und dann, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast. Merkt man die Anspielung auf 1. Mose 12, 1 bis 3. Die Berufung Abrahams in Ur und Chaldäa. Gott spricht zu ihm. Geh aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus und aus dem Land deiner Geburt in das Land, das ich dir zeigen werde. Und das war der Glaubensgehorsam Abrahams. So lesen wir es in Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben zog Abraham aus, als er gerufen wurde. Nicht wissend, wohin er käme. Und er hat also das Land seiner Geburt verlassen. Ah. Aber mit dem Vaterhaus war ein Problem. Der Vater kam damals mit. Hätte er nicht sollen. Er sollte aus dem Vaterhaus gehen. Aber Tara ging mit. Und noch schlimmer, Tara hat sogar die ganze Reise organisiert. Der war der Chef. Wir lesen in 1. Mose 11. Tara nahm Abraham und Sarah und so weiter. Und sie gingen aus dem Land der Chaldäer und sie kommen bis Haran und dann stoppt's. Bis endlich das Hindernis gestorben war. Also endlich. Er hätte nicht mitgehen sollen und schon gar nicht führen. Und da war Abraham nicht gehorsam. Und darum stockte alles in Haran. Er kam gar nicht ins verheißene Land. Erst nachdem das Hindernis in den Tod gegangen war, ging das geistliche Leben von Abraham weiter und er kam ins Land. Und da sagt er, dass du deinen Vater und deine Mutter verlassen hast. Und das Land deiner Geburt. Genauso wie Abraham das Land seiner Geburt verlassen hatte in Ur in Chaldäa. Also da kommt hervor, ganz ähnlich wie Vater Abraham, der Stammvater Israels, diese Heidin, nur einfach noch gehorsamer. Also noch konsequenter, denn sie hat sofort Vater und Mutter verlassen und das Land ihrer Geburt. Und sie wollte unbedingt in das Land der Verheißung gehen. Und dann weiter, Vers 12. Der Herr vergelte dir dein Tun, und voll sei dein Lohn von dem Herrn, dem Gott Israels, unter dessen Flügeln Zuflucht zu suchen du gekommen bist. Sieht man, die führen ein geistliches Gespräch. Und das ist auch ganz wichtig, wenn es gar nicht möglich ist, ein geistliches Gespräch zu führen oder schwierig. Das sagt schon viel aus. Aber eben, es geht ja gar noch nicht ums Heiraten hier, sondern es geht da um den notwendigen Kontakt. Aber da ist bereits ein geistliches Gespräch in Gange gekommen. Und Boas sieht die Qualitäten dieser Frau und er wünscht ihr, dass der Herr ihr einmal vollen Lohn geben würde. Und er realisiert, sie hat unter den Flügeln Gottes Zuflucht genommen. Ich lese dazu aus Psalm 36, Vers 8. Wie köstlich ist deine Güte, o Gott! Und Menschenkinder nehmen Zuflucht zum Schatten deiner Flügel. Und da haben wir ein konkretes Beispiel von einem Menschenkind, das Zuflucht genommen hat unter die Flügel des Gottes Israels. Und sie sprach: Möge ich Gnade finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Und doch bin ich nicht wie eine deiner Mägde. Auch da wieder diese Bescheidenheit, die eben viel aussagt über das Wesen von Ruth. Und sie dankt für das, wie Boas zu ihr spricht, auf geistliche Art. Und sie sagt, das ist für mich ein Trost, was du mir da gesagt hast. Das, was er sagte, der Herr vergelte, du hast zu seinen Flügeln Zuflucht genommen, das war für sie ein Trost. Und das hat sie innerlich wirklich betroffen gemacht, angesprochen. Sie sagt, du hast zu meinem Herzen gesprochen. Dieser Ausdruck zum Herzen reden finden wir auch in Hosea 2, wo Gott sagt, es geht dort um die endzeitliche Wiederherstellung Israels. Er werde sie in die Wüste führen und zu ihrem Herzen sprechen. Ganz direkt. Und so konnte Boas sie geistlich ansprechen und man merkte, es ging ihr zu Herzen. Ja, es muss ganz klar sein, dass die Zukünftige echt bekehrt ist. Der Zukünftige echt bekehrt ist. 14. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr: Tritt hierher und iss vom Brot und tauche deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich zur Seite der Schnitter und erreichte ihr geröstete Körner. Und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Sieht man, da gibt es auch Kontakt mit dem anderen Geschlecht. Die haben da zusammen gegessen. Da war nicht irgendwie eine verkrampfte Situation zwischen den Geschlechtern. Und trotzdem, das Grundprinzip war, halte dich zu meinen Mägden. Aber hier erfahren wir etwas über das Wesen von Boas. Und das hat Ruth beobachten können. Der Mann ist großzügig. Das ist kein geiziger Mann. Der gibt und er gibt viel mehr, als was nötig ist. Vers 15. Und sie stand auf, um aufzulesen, und Boas gebot seinen Knaben und sprach: Auch zwischen den Gaben mag sie auflesen. Und ihr sollt sie nicht beschämen. Und ihr sollt sogar aus den Bündeln Ähren für sie herausziehen. Und sie liegen lassen, damit sie sie auflese und soll sie nicht schelten. Das zeigt auch wieder, wie großzügig der Mann ist. Er sagt also, jetzt passt mal auf, jetzt müsst ihr sogar noch künstlich ihr die Möglichkeit geben, Ähren zu sammeln. Nicht nur einfach das, was gerade übrig bleibt, weil ihr es nicht erwischt habt, sondern ihr müsst noch extra raustun. Aber er sagt nicht, bindet das zusammen, gebt ihr da ein Bündel mit. Nein, sie soll selber arbeiten. Ja, er unterstützt. Sie muss arbeiten. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Dieses Prinzip. Aber es zeigt eben vieles über die Großzügigkeit und den Charakter von Boas. Ein reicher Mann kann leicht geizig sein. Und er war nicht geizig. Und dann lesen wir in Vers 17, und sie las auf dem Feld auf bis zum Abend. Und sie schlug aus, was sie aufgelesen hatte. Und es war etwa ein Eva Gerste. Auch wieder der Fleiß. Den ganzen Tag auflesen und dann drescht sie sogar. Schlägt aus. Und hat damit eine Riesenmenge von Körnern beieinander. Und sie nahm es auf und kam in die Stadt. Und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Und sie zog hervor und gab ihr, was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte. Jetzt kommt sie nach Hause und sie ist großzügig. Sie gibt von dem, was sie hat, auch der Großen, auch der Schwiegermutter. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute aufgelesen? Und wo hast du gearbeitet? Die ahnte ja nichts, ja? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Schön. Die Nomi, die segnet sogar andere. Und sie teilte ihre Schwiegermutter mit, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei ihr von dem Herrn, dessen Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden und von den Toten. Und Naomi sprach zu ihr, der Mann ist nah verwandt mit uns. Er ist einer von unseren Blutsverwandten. Und da haben wir das Wort Goel, Erlöser. Also was hier jetzt übersetzt ist mit Blutsverwandt, ist das Wort Erlöser. Sie ist überwältigt, was da geschieht. Plötzlich merkt sie, dass der Allmächtige ihr nicht einfach alles bitter gemacht hat. Was da plötzlich in Gang kommt, es ist erstaunt. Und Ruth, die Moabiterin, sprach, er hat auch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Also zu meinen Knechten bedeutet, sie soll nicht auf ein anderes Feld gehen. Aber bei den Knechten hieß es immer, hinter ihnen her, nicht als Blickfang. Und die Regel wurde sowieso geändert. Vorher war es ja klar, sie musste hinten sein. Aber dann, als die Gaben schon aufgestellt waren, dann haben sie rausgenommen, dann hätte sie sich schon ins Blickfeld stellen können. Aber sie war hinter den Schnittern. Nicht wahr? Das ist ja so etwas, was im Wesen der Frau steckt, sich als Blickfang zu präsentieren. Aber Ruth wollte das nicht. Wir werden das noch mehr sehen. Und Naomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden ausgehst. Ah, da haben wir es wieder. Sie hält sich zum gleichen Geschlecht. Dass du mit seinen Mägden ausgehst, damit man dich nicht auf einem anderen Feld anfalle. Und so hielt sie sich zu den Mägden des Boas, um aufzulesen. Wie ist die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Und wir wissen, dazwischen liegen 50 Tage von dem Beginn der Gerstenernte und dem Beginn der Weizenernte. Also das gibt so den Zeitraum. Und übrigens gibt es den Zeitraum vom Auszug aus Ägypten. Das war ja an Passa. Und in der Passawoche, da fällt dann später das Erstlingsfest der Gerstenernte hinein. Und dann gingen sie, wir lesen in 2. Mose, im dritten Monat kommen sie schließlich an den Sinai. 2. Mose 19. 2. Mose 12, Passa. Ein Auszug in der Nacht. Und im dritten Monat kommen sie an den Berg Sinai. Und Gott macht dort den Bund mit Israel. Und dieser Bund fiel auf die Zeit von Schavuot, von Pfingsten. Also, das ist genau diese Zeitspanne Israels Auszug bis zum Bund am Sinai, was wir hier haben, Gerstenernte und bis dann die Zeit um Pfingsten mit der Weizenernte. Und das ist also interessant, dass die Gesetzgebung stattgefunden hat an Pfingsten. Und darum wird eben deutlich, damals am Pfingsten, bei der Gesetzgebung, hat Gott seine Gebote auf Tafeln geschrieben. Aber an Pfingsten, als der Heilige Geist kam, hat er seine Gebote, wie 2. Korinther 3 sagt, auf die Herzen der Gläubigen geschrieben. So ist der Zusammenhang. Also Gott gibt seine Gedanken, seine neutestamentlichen Gebote in die Herzen der Erlösten ab Pfingsten. Ja, wir wollen hier für heute zum Schluss kommen.